I was thinking about Yvonne Chouinard and Doug Tompkins' like trip to Patagonia.
Somehow you feel like almost a bit dirty as human to be here.
I don't know. I'm getting wiser, older.
Hi, welcome to the Vertical Podcast. Edelried decided to start this podcast to share the pleasure and freedom of moving vertically. You will discover how climbing has shaped people's lives and what they envision for the future of the sport and the places where it unfolds. Our hosts, Joe and Lena, two environmental activists, are ready to dive deep with each guest, uncovering their stories, dreams, and the impact they hope to make. Joe and Lena will take you on a journey beyond the climb, revealing what truly drives those who reach for their limits.
In dieser Folge spreche ich mit Jeannie über die Verantwortung und Handlungsfelder von Autounternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit, am Beispiel von Edelried, sowie über Tipps zu einer verantwortungsvollen Kletterausrüstung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Vertical Podcast von Edelried. Mein Name ist Lina Müller, ich bin Ökologin und Kletterin und darf im Rahmen des Podcasts über verschiedene nachhaltige Themen im Klettersport sprechen. Mein Gast heute ist Jeannie Illing. Sie ist CSR-Managerin bei Edelried und wir werden über Verantwortung und Handlungsfeldern von Autounternehmen sprechen im Nachhaltigkeitskontext und wir werden über Tipps zu verantwortungsvoller Kletterausrüstung sprechen. Herzlich willkommen, Jeannie, zum Podcast.
Ich freue mich drauf. Danke.
Vielleicht möchte ich dich zum Anfang kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und vor allem auch, was CSR-Managerin eigentlich bedeutet.
Klar, voll gern. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon. Und genau, wer bin ich? Ich bin Jeannie, wie du schon gesagt hast. Ich bezeichne mich selbst als Wissenschaftlerin, Kletterin, Mutter und auch als Teil der Gesellschaft. Und als dieser Teil habe ich eine bestimmte Verantwortung zu übernehmen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und genau, wie kann ich Verantwortung übernehmen? Und zwar mit meiner Stelle, in meinem Job zum Beispiel, im Bereich CSA, also Corporate Social Responsibility. Ja, was heißt das überhaupt? Das ist so ein großes Thema. Corporate Social Responsibility oder kurz CSA heißt Unternehmensverantwortung und bedeutet, dass Unternehmen in bestimmten Bereichen für ihr Handeln Verantwortung übernehmen. Dabei stellen Unternehmen nicht in Frage, womit sie ihren Gewinn erwirtschaften, sondern vielmehr wie.
Okay, das bedeutet, dass du Edelried dabei unterstützt, so verantwortungsvoll und nachhaltig in die Zukunft zu gehen wie möglich. Das heißt, du beschäftigst dich eigentlich tagtäglich mit Nachhaltigkeitsthemen.
Genau, ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeitsthemen, obwohl wir das Wort ganz gerne vermeiden. Wir sprechen viel lieber von Verantwortung übernehmen, weil Nachhaltigkeit ja ein recht inflationär gebrauchter Begriff ist und mittlerweile auch schon ziemlich überholt. Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass wir nur so viele Ressourcen verwenden, die auch wieder nachwachsen können. So ist der Begriff ursprünglich gemeint. Und wir als produzierendes Unternehmen, wir verwenden Ressourcen, die nicht mehr nachwachsen, also auch fossile Ressourcen. Und es geht uns dann darum, verantwortungsbewusst damit umzugehen, verantwortungsbewusst unsere Produkte zu gestalten. Und die Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn, wie wir sie kennen, ist ein Teil davon. Also CSA besteht eigentlich aus drei Bereichen, nämlich der ökologischen Verantwortung, sozialen Verantwortung, aber auch unternehmerischen Verantwortung. Also es geht nicht darum, einfach gar nichts mehr zu produzieren, was vielleicht am ökologischsten wäre, sondern auch noch die Jobs für unsere Mitarbeitenden zu behalten.
Ja. Ich finde das voll spannend, weil in diesem Nachhaltigkeitskontext ist ja oft so, dass nachhaltig konsumieren oder nachhaltig produzieren, jetzt in eurem Fall als wirtschaftliches Unternehmen, ja oft so ein Widerspruch ist. Und dann zu sagen, okay, wir verwenden da jetzt ein anderes Wort dafür und sagen, okay, wir versuchen das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, dass sich ja dieser Verantwortung vielleicht auch bewusst zu werden und zu sehen, wir können da gar nichts Nachhaltiges beitragen, aber wir können sozusagen so gut machen, wie es möglich ist. Gibt's für dich irgendwie ja eine Erfahrung oder ein Ereignis, das dazu führt hat, dass du dich für so nachhaltige Themen einsetzt und dass du die Motivation und diesen Wunsch hast, die Welt sozusagen besser zu hinterlassen, wie sie jetzt ist?
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Person. Ich würde sagen, es gab viele kleine Ereignisse, nicht so dieses eine große. Das hat vielleicht damit angefangen, dass ich in England war als Au-pair nach der Schule und dort in den Supermarkt gegangen bin und es gab immer Sandwiches mit Hühnchenfleisch drauf statt Salat. Und ich dann irgendwann meinen Gastvater gefragt habe, warum ist es so, dass überall Hühnchenfleisch drauf ist? Und er hat gesagt, zum einen ist es billiger und zum zweiten hält es länger. Und dann dachte ich, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass Fleisch günstiger ist als Gemüse. Und damals stand ich gerade in der Entscheidung, was ich studieren möchte und konnte mich nicht so wirklich entscheiden, wie das vielleicht manche andere auch kennen, und habe mich dann dazu entschieden, biomedizinische Chemie zu studieren. Also einen Studiengang, der alles und nichts bedeutet. Und habe dann währenddessen gemerkt, dass der Studiengang eigentlich darauf ausgerichtet ist, Medikamente in der Pharmaindustrie zu entwickeln. Habe relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht möchte, aus ethischem Hintergrund. Also ich bin auch von einer Öko-Mama aufgezogen worden, wenn man das so sagen darf. Genau, Süßigkeiten haben Amaranschnitten bedeutet. Und fand die Ausbildung aber trotzdem so gut, dass ich weiter studieren wollte, also dieses Fach auch studieren wollte, und habe mich dann dafür entschieden, die Masterarbeit am Umweltforschungszentrum in Leipzig zu schreiben und all dieses Wissen von Biochemie, wie wirken Chemikalien auf den Menschen eigentlich, dann eben umzumünzen auf, wie wirken Chemikalien auf Wasserorganismen. Und wenn wir als Menschen ein Problem haben, nehmen wir ein Medikament und dann ist alles gut. Das können wir mit der Umwelt natürlich nicht machen. Wir können nicht einfach noch eine Chemikalie ins Wasser kippen. Das ist ein bisschen paradox. Und in dem Zusammenhang habe ich dann viele Schlagwörter gehört wie Ökosystemdienstleistungen, sprich alles, was wir tun, machen wir halt eher für eine Wirtschaft, und unsere Natur hat eine Dienstleistung für uns zu erbringen. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel kein menschliches Arzneimittel verboten werden kann aus ökologischem Hintergrund. Aber nur so viel am Rande. Eigentlich geht es heute um Kletterprodukte. Genau. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet. Genau, ich habe also dann nach der Masterarbeit auch am Umweltforschungszentrum promoviert, also meine Doktorarbeit geschrieben, und gemerkt, dass diese ganzen Prozesse richtig langsam sind. Und dachte, hey, den größten Hebel habe ich wahrscheinlich in der Industrie. Ja. Und wollte auch die Seite kennenlernen. Und so bin ich hier gelandet.
Das ist voll spannend, weil ich kenne das selber. Ich habe selber auch studiert Ökologie, was auch so ein bisschen alles so nichts ist. Und dann auch promoviert und hatte selber dann auch das Gefühl, ich möchte eigentlich in diesen, ja, mehr in den Handlungsfeldern arbeiten, wie nur in der Forschung. Also ich kann da sehr gut relaten zu dem, was du so erzählst. Es gibt ja im Bereich Nachhaltigkeit oft so dieses, oder spricht man oft von diesen drei Faktoren. Zum einen die Einzelperson oder die Gesellschaft, die handeln muss, dann die Politik und die Wirtschaft. Als eine Person, die jetzt für ein wirtschaftliches Unternehmen arbeitet, wo siehst du da wen von diesen drei AkteurInnen in der Verantwortung? Also wo siehst du vielleicht dich als Einzelperson, wo siehst du die Politik und wo siehst du auch das Unternehmen und gerade auch Edelried als Unternehmen in der Verantwortung?
Ja, wie du sagst, das ist ein Zusammenspiel dieser drei Komponenten. Ich bin der Meinung, dass kleine Entscheidungen zum einen sehr viel Macht haben, sprich die Kaufentscheidung von den KonsumentInnen ist super wichtig. Sprich, wir als KonsumentInnen, und ich konsumiere auch Produkte, haben einen sehr großen Einfluss auf die Industrie, was überhaupt hergestellt werden soll, was da nachgefragt werden muss. Auf der anderen Seite, finde ich, ist auch die Regierung oder die Politik in der Verantwortung, Gemeingüter zu schützen. Also Anreize zu schaffen, dass tatsächlich ökologisch nachhaltig gehandelt, gewirtschaftet werden kann und dadurch kein Nachteil entsteht. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig in Zusammenhang zu bringen, weil gerade bedeutet ökologisch nachhaltiges Handeln vielleicht noch ein Nachteil, je nachdem, von welcher Industrie man spricht. Natürlich, wenn die KonsumentInnen das abfragen, wiederum nicht. Aber Deutschland hat auch super viel Raubbau an den eigenen Ressourcen betrieben. Sprich, wir sind reich geworden dadurch, dass wir Braunkohle gefördert haben. Und es ist im Sinne der Globalisierung jetzt super schwer zu verlangen, dass zum Beispiel Portugal den Regenwald nicht abholzt. Sprich, ich bin der Meinung, dass so ein System erstmal entwickelt werden muss, dass am Ende der echte Wert von Gütern bezahlt wird. Also nicht nur der Preis, was kostet es, das herzustellen, sondern auch der Preis, was kostet es für die Natur.
Ja.
Und wir als Unternehmen, dann kommt natürlich meine Rolle mit ins Spiel, müssen es umsetzen, dass das geht und auch irgendwie verlangen von der Regierung.
Wenn man jetzt genau auf diese Umsetzung sich die anschaut, von der du da sprichst, was habt ihr als Unternehmen für Möglichkeiten, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Also was macht Edelried, um seiner Verantwortung in diesem CSA-Bereich gerecht zu werden?
Wir haben da verschiedene Ansätze und ich würde mich heute auf den ökologischen konzentrieren. Ansonsten sprengen wir hier wahrscheinlich den Rahmen. Also wir haben verschiedene Ansätze, was im Kleinen und im Großen zu verändern. Erstmal können wir natürlich auf unser Headquarter, also auf unseren Firmensitz hier in ISNI schauen, aber dann im Nachfolgenden auch auf die gesamte Lieferkette. Und eben, wo dann welche Emissionen, zum Beispiel wenn es um den Klimaschutz geht, auftauchen. Was wir machen hier bei uns am Unternehmen ist, dass wir EMAS zertifiziert sind. Also EMAS ist ein Umweltmanagementsystem, sprich wir schauen unsere Entwicklung von unseren Energiedaten an, von unseren Wasserverbräuchen im Verhältnis zu unserem Gewinn oder zu unserer Mitarbeitendenzahl. Und dann geht es schon darum, immer effizienter zu wirtschaften, welchen Strom verwenden wir, obwohl dieses effiziente Wirtschaften ach so ein kleiner Paradox ist, weil ich finde, also so ein doppelter Standard, je effizienter es wird, desto mehr produziert man auch. Wir kennen das vielleicht von unseren Elektronikartikeln. Die brauchen zwar immer weniger Energie, sind vielleicht auch immer günstig, aber dafür kaufen wir mehr. Und da muss man extrem aufpassen, wenn man jetzt nur die Effizienzsteigerung an sich betrachtet. Zum Beispiel eine Maschine braucht jetzt nur noch halb so viel Strom, um ein Seil herzustellen. Das ist natürlich erstmal schön, aber am Ende bedeutet das vielleicht, die Maschine braucht auch nur noch halb so lange, wir produzieren vielleicht doppelt so viele Seile am Ende. Genau, aber wir schauen uns hier bei uns unsere Entwicklung an und versuchen dann auch Wege zu finden, wie wir, wenn es jetzt um Klimaschutz geht, weniger Emissionen hier verbrauchen. Sprich, wir stellen unseren Fuhrpark von Verbrennermotoren auf Autos mit alternativen Energien um. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Oder wir schaffen Anreize, dass die Mitarbeitenden auf ökologischeren Wegen hierher kommen. Also bei uns gibt es so ein System, das nennt sich die Edelried Mobilitätsoffensive, kurz EMO. Und da kann man Punkte sammeln, wenn man mit einer Mitfahrgelegenheit, den Öffis oder eben zu Fuß mit dem Fahrrad hierher kommt und kriegt dann am Ende, wenn es gut läuft, sogar einen Urlaubstag geschenkt.
Cool.
Genau, also das sind so Punkte, wo wir wirklich aktiv handeln wollen. Dann haben wir natürlich einen sehr großen Hebel bei den Produkten. Und da berechnen wir in so einer Lebenszyklusanalyse den ökologischen Beitrag, meistens negativen ökologischen Beitrag, über den gesamten Lebensweg und auch berücksichtigen da dann auch die Lieferkette mit.
Kannst du da zu den Produkten ein bisschen was erzählen? Du hast ja auch was mitgebracht für heute, was ihr da an Produkten, also was ihr da für Handlungsmöglichkeiten habt bei den Produkten, um die, wie du vorher gesagt hast, verantwortungsvoller zu gestalten.
Ja. Vielleicht erkläre ich dann ganz kurz, welche Teile denn in so einer Lebenszyklusanalyse relevant sind und gehe dann auf die Produkte ein. Also Lebenszyklusanalyse bedeutet eben den negativen ökologischen Fußabdruck in dem gesamten Lebenszyklus zu berechnen. Das fängt an bei der Rohmaterialgewinnung, geht über die Herstellung, über den Transport, über die Nutzungsphase der Produkte und wie die dann am Ende im Abfall landen oder was danach damit passiert. Und ich kann zu allen Kategorien vielleicht ein Beispiel geben. Also wenn es ums Rohmaterial geht, ist uns durch die Berechnung klar, da entsteht der größte CO2-Fußabdruck. Also 2/3 des CO2-Fußabdrucks von einem Kletterseil zum Beispiel entsteht durch das Rohmaterial, was wir verwenden, von einem ganz herkömmlichen Kletterseil. Kletterseil besteht aus Polyamid 6, also Plastik, einem fossilen Material. Und wir haben jetzt verschiedene Wege gefunden, den Beitrag zu reduzieren. Und hier habe ich ein ganz schönes Beispiel für euch mitgebracht, nämlich das Neo 100. Das Neo 100 ist zu 100% aus Recyclingmaterial hergestellt. Und das ist ein ganz cleveres Seil, weil es nämlich zwei verschiedene Recyclingarten kombiniert. Zum einen chemisches Recycling und zum anderen mechanisches Recycling. Und dabei möchte ich sagen, dass mechanisches Recycling den besten CO2-Fußabdruck hat, also den niedrigsten, aber nicht genau gleich neuwertiges Material herstellt. Das ist beim chemischen Recycling anders. Da kommt genau 1:1 gleichwertiges Material raus, hat aber dadurch auch einen höheren CO2-Fußabdruck. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo man ins Recycling in die Kette zurückgeht. Genau, auf jeden Fall kann man jetzt mit diesem Seil ungefähr 50% des CO2-Fußabdrucks oder der CO2-Emissionen sparen. Und das ist natürlich eine ordentliche Leistung. Wir haben jetzt auch andere Ansatzmöglichkeiten, im Material was zu machen. Edelried ist jetzt auf die Idee gekommen, auch ein biobasiertes Seil herzustellen. Würde man zuerst denken, biobasiert, super. da ist der CO2-Fußabdruck bestimmt besonders niedrig. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil wenn man so einen CO2-Fußabdruck berechnet, werden bestimmte Emissionen mit eingerechnet. Und dieses biobasierte Material wird noch so wenig verwendet, dass man mit dem Abfall nicht so viel machen kann. Sprich, dieser CO2-Fußabdruck ist gerade noch gar nicht so gut. Es ist immer ein bisschen komplexer, als man denkt. Aber es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Und das Ganze zusammengefasst nennen wir 3 R's. Also Reduce, Reuse, Recycle. Dabei ist Reduce eigentlich das Beste. Das bedeutet, wir verzichten auf etwas, was sonst einen Einfluss gehabt hätte auf irgendeine Art und Weise. Reuse bedeutet, wir nehmen was wieder her, was sonst vielleicht im Abfall gelandet wäre. Da ist das Parrot ein ganz gutes Beispiel. Das Seil, das besteht aus Garnresten, die wir sonst in den Abfall schmeißen müssten. Und dann eben Recycle, das Produkt hier, das Neo 3R, was ich jetzt mitgebracht habe. Das ist am bekanntesten, das wird am meisten verwendet. Dieses dritte R, Recycle, hat aber eigentlich den schlechtesten Beitrag. Also es ist ein guter Beitrag, aber es ist der am wenigsten effektivste, würde ich sagen. Was mich jetzt interessieren wird, du hast jetzt das Recycle-Design mitgebracht und hast aber auch von diesem biobasierten Design gesprochen und das mit den recycelten Garnresten. Ja. Wenn man jetzt nachhaltiges Seil oder ein verantwortungsbewusstes Seil kaufen möchte und auf den Fußabdruck schauen möchte, auf welches Seil kaufe ich dann? Welches hat sozusagen den besten Fußabdruck von diesen 3 Seilen? Ja, die Frage ist ein bisschen tricky, weil es eigentlich genau andersrum ist, als ich eben erklärt habe, beziehungsweise genau andersrum, als man es erstmal erwarten würde. Also zuerst würde ich erwarten, hey, das biobasierte Seil hat den besten CO2-Fußabdruck, aber Stand heute ist das nicht der Fall. Also Stand heute mit dem Wissen, was wir haben, wie die Abfallprodukte verwendet werden, ist das hat das Neo 100 den besten CO2-Fußabdruck, weil eben dieses Recycling so wertvoll ist.
Ja.
Genau, das kann in der Zukunft anders aussehen.
Je nachdem, ob diese Abfallprodukte, die du vorher genannt hast, dann vielleicht auch anders verwertet werden können oder so, dann hat es einen Einfluss wahrscheinlich.
Genau, das hat einen Einfluss und es kommt auch ein bisschen auf die Methode an, wie wir so einen Lebenszyklus berechnen, also eine Lebenszyklusanalyse. Und bei dem Parrot, habe ich gerade gesagt, verwenden wir unsere Abfälle wieder und es ist so ein bisschen, wir haben noch Freiräume, wo wir das wegrechnen, also ob wir das am Anfang vom Lebenszyklus wegrechnen, sprich wir brauchen kein neues Material, oder am Ende vom Lebenszyklus wegrechnen, sprich wir haben keinen Abfall. Und das ist noch nicht wirklich festgelegt, wie wir es machen. Wir haben es auf die konservative Art und Weise gemacht, sprich wir haben keinen Abfall. Das zahlt sich dann aber nicht wirklich positiv auf dieses Seil aus, sondern auf alle insgesamt. Das ist natürlich dann so ein bisschen eine Bauchentscheidung am Ende. Rein von den Zahlen her ist das Neo 100 das nachhaltigste Seil. Jetzt habe ich das Wort nachhaltig benutzt. Das Seil mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck.
Okay, interessant. Das ist gut zu wissen.
Ja.
Wenn man bei euch ein bisschen auf der Webseite rumschaut, dann sieht man ja auch, dass ihr diese Ökobilanzen von Produkten, also dieses Life Cycle Assessment vermutlich, seht das auch veröffentlicht und auch sonst eure, was ihr sonst im Umweltbereich macht. Mich würde interessieren, ist das Pflicht, dass ihr das veröffentlichen müsst? Also ist das was, was im CSA-Bereich sozusagen von der Politik, weil wir haben ja vorher auch über Politik gesprochen, was irgendwie gemacht werden muss, oder macht ihr das freiwillig?
Die Frage ist, wer uns von uns verlangt, was zu veröffentlichen. Also die Lebenszyklusanalysen sind freiwillig, noch freiwillig, könnte man sagen. Die EU im Rahmen des European Green Deal bringt recht viele Initiativen auf den Weg und es ist sowas geplant wie den Product Environmental Footprint, also PEF. Das ist vergleichbar mit einem Nutri-Score, den wir von den Lebensmitteln kennen, dass irgendwann jedes Produkt einen Score bekommt, wie ökologisch das ist. Und dazu gibt es dann auch wieder Vorgaben, wie wir sowas berechnen müssen. Also für Schuhe und Kleidung gibt es zum Beispiel schon eine ganz bestimmte Methode. Da kann man das nicht mehr so entscheiden, wie ich das eben gesagt habe. Da gibt es Vorgaben von der EU, wie das zu machen ist. Aber im Textilbereich Seile ist das noch nicht der Fall.
Genau, okay. Ja, aber das ist ja eigentlich voll gut, wenn es das geben würde für die Zukunft, dass eben die Konsumentinnen es leichter haben, Produkte zu konsumieren, weil das eben berechnet wurde oder die Firmen das berechnen müssen.
Ja.
Aber es ist in dem Fall ja schön, dass ihr sozusagen freiwillig jetzt schon als VorreiterInnen macht und probiert. Gibt's andere Dinge, die ihr als Firma machen müsst? Also habt ihr gewisse Klimaziele, die euch auferlegt wurden von der Politik, oder gewisse, ja, Ziele im allgemeinen Nachhaltigkeitsbereich, die ihr erfüllen müsst?
Ja. Also klar, wir müssen auf jeden Fall Gesetze befolgen, also Umweltgesetze und so weiter. Die EU bringt jetzt zum Beispiel auch die Pflicht raus, dass wir über all unsere CSR-Handlungen reporten müssen. Das ist ein bisschen wie ein Finanzbericht. Das muss auch jede Firma machen. Das kommt für uns 2026. Also da müssen wir das machen. Sprich, wir müssen über den Klimaschutz, Biodiversität, Chemikalienmanagement, aber auch eben in sozialen Bereichen bei uns in der Lieferkette berichten. Da gibt es ganz bestimmte Reporting-Standards, die wir einhalten müssen, nachdem wir eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht haben. Sprich, wir müssen das reporten, was für uns wesentlich ist. Und davon sind manche verpflichtend und manche freiwillig. Und was wir freiwillig machen, also Edelried hat sich das Ziel gesetzt, über die verpflichtenden Dinge hinaus freiwillig in Aktion zu treten, Verantwortung zu übernehmen. Sprich, wir haben uns zum Beispiel Klimaziele gesetzt. Das müssen wir nicht machen, aber das wollen wir machen. Und wir müssen auch nicht zum Beispiel so ein Umweltmanagementsystem haben. Das muss nicht EMAS zertifiziert sein, aber das wollen wir, weil uns auch Zertifikate wichtig sind. Und so haben wir Berichte auf unserer Website, wie der Umweltbericht von jedem Jahr. Den fordert dann zum Beispiel EMAS von uns, dass wir den veröffentlichen. Genau, die Regierung fordert da relativ wenig noch von uns, weil wir noch als kleines Unternehmen gelten. Okay. In den meisten Fällen.
Das heißt, ihr müsst jetzt aber als Firma nicht zum Beispiel bis 2030 irgendwie die Emissionen um 50% reduzieren. Also ihr habt sozusagen keine Auflagen von der Politik, die ihr erreichen müsst, um mit der Paris konform zu sein, also um unter 1,5 Grad zu bleiben.
Genau, also das müssen wir nicht, aber das tun wir trotzdem. Okay. Wir haben uns Klimaziele gesetzt. Ein Ziel von uns ist, dass wir unsere direkten Emissionen hier am Standort um 42% reduzieren bis 2030. Das ist jetzt so ein Wert, der steht einfach im Raum. Der ist aber vorgegeben von SBTI, nennt sich das, Science-Based Targets Initiative. Also das ist eine Vereinigung von der Industrie, WissenschaftlerInnen, die sagen, Unternehmen der Größe muss den Betrag an CO2 reduzieren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis 2030 in dem Fall, um eben zu dieser Erreichung des 1,5 Grad Ziels, was im Pariser Klimaabkommen bestimmt wurde, beizutragen. Okay, genau, cool. Das Ziel haben wir uns gesetzt und dass wir 100% erneuerbare Energien an unseren eigenen Standorten verwenden wollen.
Genau. Okay, das heißt, das sind alles freiwillige Aktionen, die ihr als Edelried macht. War es schwer, überhaupt mal den Status quo irgendwie zu analysieren, weil oft bei den Klimazielen ist es ja überhaupt schwierig, mal zu sagen, wo stehen wir überhaupt und um da überhaupt irgendwo hinzukommen, wie viel muss ich überhaupt reduzieren?
Ja.
Das klingt ja nach sehr vielen verschiedenen Dingen, die ihr machen müsst. Was ich mich dann frage, ist, hast du mit viel Schwierigkeiten in deinem Job zu kämpfen? Also sozusagen das alles zu analysieren und zu schauen, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir hin? Ist da viel Widerstand? Und wenn ja, wie gehst du damit um oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also ich habe unglaublich guten Support von der Geschäftsleitung. Ich würde sagen, ganz Edelried fährt da eine Linie. Das ist in unserer Unternehmensstrategie verankert, dass wir eben über unsere gesetzliche Verantwortung hinaus Verantwortung übernehmen wollen. Das Ganze kostet aber immer Zeit und Ressourcen. Ich habe eben gesagt, wir haben uns Klimaziele für unsere direkten Emissionen hier gesetzt. Das nennt sich im Fachjargon Scope 1 und 2 Emissionen. Viel schwieriger ist es, die indirekten Emissionen zu berücksichtigen, also alle Emissionen in der gesamten Lieferkette, müssten wir auch oder wollen wir auch reporten. Sprich, das bedeutet eben die ganzen Rohmaterialien, wie kommen unsere Mitarbeitenden hierher, wie kommen die Produkte von Land A nach B hierher, wie lang sind unsere Transportwege, müssen wir alles reporten. Und genau, wirklich gut ist, dass ich diesen Rückhalt habe und die Ressourcen auch bekomme hier. Also dafür gibt's meine Position, das hier für Edelried zu tun. Und das ist nicht selbstverständlich. Genau, sobald sowas verpflichtend wird und von der Regierung vorgegeben wird, wird's einfacher. Dann gibt's eine Verordnung, dann müssen die Ressourcen aufgewendet werden. Und gerade ist es noch freiwillig. Und da habe ich Glück, hier bei Edelried zu sein tatsächlich.
Was würdest du dir, damit es für dich oder für euch einfacher wird, von der Politik und von den KonsumentInnen wünschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, um deinen Job einfacher zu machen, wären eigentlich diese Voraussetzungen von der Politik gut? Oder wäre sozusagen das Verhalten von KonsumentInnen gut?
Ja, also ich denke, dass wir irgendwann nicht drum herum kommen, eine CO2-Steuer einzuführen. Also dass wirklich Gemeingüter tatsächlich auch mal geschützt werden von der Regierung. Weil jetzt gerade zahlen wir nicht den tatsächlichen Wert von Produkten. Wir zahlen den Wert, den wir hier festlegen, auf Kosten der Lieferkette, würde ich sagen. Und jetzt gerade beläuft sich der CO2-Wert auf 45 Euro pro Tonne. Und den Preis müssten wir wenigstens mal mit einbeziehen. Und da kommen wir eigentlich auch vielleicht schon zum Punkt Klimaneutralität. Viele Unternehmen haben sich vorgenommen, klimaneutral zu sein. Und für uns, wir haben lange hier diskutiert, ob wir klimaneutral sein wollen, was das überhaupt für uns bedeutet. Und so wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, war das so, dass Unternehmen die Emissionen, die sie hatten, einfach kompensiert haben. Und wenn man sich so gängige Klimaschutzprojekte anschaut, kostet so eine Tonne 24 Euro, was ja auch wiederum nicht dem richtigen Wert entspricht. Genau, und das ist auf jeden Fall etwas, was die Regierung festlegen muss und was dann auch einheitlich für alle gelten sollte.
Ja, das ist ein guter und wichtiger Punkt, dass da verschiedene AkteurInnen eben Verantwortung übernehmen müssen. Wenn wir jetzt noch uns anschauen, für die KonsumentInnen, wenn wir denen irgendwie ein bisschen Tipps mitgeben möchten, wie sie verantwortungsvolle Kletterausrüstung kaufen können. Ja. Fällt dir was ein oder gibt's was du mitgeben möchtest an die KonsumentInnen, was die wissen sollten oder auf was sie achten sollen, wenn sie jetzt konkret nachhaltig oder verantwortungsvoll konsumieren möchten?
Wissen ist ein guter Punkt. Ich denke nämlich, dass nur wenn man weiß, was man überhaupt braucht, auch die richtige Kaufentscheidung treffen kann. Am Ende kommt es darauf an, was wir kaufen. Es sollte genau das sein, was wir auch wirklich brauchen. Und um das entscheiden zu können, sind wir dann auch als Unternehmen wieder in der Pflicht, durch zum Beispiel einen Podcast, wie auch immer, Gespräche, das den Endverbrauchenden mitzugeben. Vielleicht gebe ich ein Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer ist. Also viele Seile sind ausgerüstet, sprich wasserabweisend. Und viele Menschen, inklusive mir, bevor ich hier angefangen habe, haben mir ein Seil gekauft, was wasserabweisend war. Weil ich dachte, wasserabweisend gleich gut. Aber so eine Wasserabweisung, so eine Ausrüstung auf dieses Seil aufzutragen, bedeutet natürlich immer einen zusätzlichen Schritt. Früher haben die Wasserabweisungen PFAS enthalten, tun sie auch heute noch. Aber Edelried hat auch eine Ausrüstung, wo keine PFAS drin sind. PFAS ist eine Chemikalie, die gerade in der Diskussion ist, verboten zu werden, weil die langlebig ist in der Umwelt, toxisch im Verdacht, Krebs zu erregen. Krebs zu erregen. Sprich, etwas, was wir nicht wollen. Und jetzt kann ich mir aber erstmal die Frage stellen, brauche ich überhaupt eine Ausrüstung? Egal ob Eco Dry oder Pro Dry. Also Eco ist die ohne PFAS, Pro ist die mit PFAS. Zum Beispiel, wenn ich in eine Kletterhalle gehe, brauche ich kein wasserabweisendes Seil. Dort klettere ich nicht im Regen. Das kann ich einfach lassen. Und wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin, wie oft klettere ich wirklich im Regen? Also meistens gehe ich an den Fels und selbst wenn es regnet beim Zustieg, klettere ich nicht im Regen. Mein Seil wird wirklich selten nass. Also kann ich mir die Frage stellen, kann ich auf diesen Schritt nicht verzichten? Klar, wenn ich ins alpine Gelände gehe, Eisklettern gehe, dann brauche ich das, dann ist es wichtig.
Okay, das heißt, man sollte sozusagen hinterfragen, welche Funktionalität an den Produkten, die ich kaufe, brauche ich eigentlich wirklich, weil eben manche Funktionalität Umweltschäden anrichtet und auf diese kann man verzichten.
Genau.
Dann, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass eben Recycling oder Garnabfälle, also dass man da auch drauf schauen kann, welches Rohmaterial wird eingetragen. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas oder auch Siegel, auf die man achten kann, wenn man konsumiert?
Siegel ist ein ganz gutes Stichwort, weil gerade im CSR-Bereich sind wir natürlich immer motiviert, das, was wir tun, auch von unabhängigen Dritten verifizieren zu lassen. Ansonsten können wir viel behaupten, dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Greenwashing. Genau, und das wollen wir nicht. Sprich, wir arbeiten mit unabhängigen Parteien zusammen, zum Beispiel BlueSign. BlueSign ist eine Institution, die auch die Chemikaliensicherheit von Produkten sicherstellt. Genau, und genau darauf kann man achten. Wir bei Edelried haben, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, ein internes Siegel eingeführt, Climb Green. Das gibt dem Kaufenden erklärt, welche Möglichkeiten es gibt bei Edelried. Also was ich gerade erzählt habe, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich kann auch noch ganz viele Beispiele mehr nennen. Zum Beispiel Stichwort nicht eloxierte Karabiner. Also wir haben Karabiner, die nicht gefärbt sind. Sprich, wir sparen uns diesen ganzen Färbeprozess. Oder Karabiner, die eine Stahleinlage haben. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem verlängert. Das sind alles Dinge, die irgendwann sehr komplex werden. Dadurch haben wir dieses Climb Green-Siegel von uns intern definiert eingeführt. Das sind Produkte, die den aktuell verantwortungsbewussteste Herstellungsweise auszeichnen. Sprich, wenn ich jetzt als Endverbraucherin ein Climb Green-Produkt kaufe, bin ich schon mal auf der sicheren Seite, ohne das Ganze unbedingt verstehen zu müssen. Ich kann natürlich auf die Website gehen und was dazu lesen. Wir haben da Hintergrundinformationen auch bereitgestellt, damit das Ganze verständlicher wird.
Okay, super. Das heißt, alle, die das sagen, noch mehr in die Tiefe interessiert, kann bei euch auf der Website bei Climb Green diese Produkte anschauen und nachlesen, wieso jetzt spezifische Produkte nachhaltiger sind.
Genau.
Und auch eben diese Ökobilanzen sich anschauen, wer da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will. Du hast gerade auch das Stichwort Greenwashing selber gesagt. Was ich mich noch frage, ist, wenn ihr mit euren Produkten so an die Öffentlichkeit geht, geht ihr auch so transparent eben mit diesen Lifecycle Assessments an die Öffentlichkeit, damit ihr euch so diesem Vorwurf von Greenwashing irgendwie entgegenstellen könnt? Also bekommt ihr diesen Vorwurf? Und wenn ja, wie geht ihr auch damit um?
Ich glaube, du hast mir gerade mehrere Fragen gestellt. Also die Lebenszyklusanalysen veröffentlichen wir, weil wir dieses Wissen generieren wollen und eben auch teilen wollen, weil nur wenn wir das Wissen teilen, auch die Endverbrauchenden die Entscheidungen treffen können. Und natürlich auch, um das, was wir behaupten, verifizieren zu können. Also wenn wir einen CO2-Fußabdruck berechnen, dann wollen wir nicht nur behaupten, wir haben unser Klimaziel erreicht, wir wollen auch die Zahlen zugeben. Und das ist für uns ganz wichtig, diese Hintergrundinformationen zu geben, um zum einen transparent zu sein und eben zum anderen auch ehrlich zu sein. Wir wollen auch zugeben, wenn wir irgendwo noch nicht so gut sind, weil das einfach auch eine super große Herausforderung ist, ein Kletterseil am Ende klimaneutral herzustellen. Ich würde sagen, das geht, ohne zu kompensieren auch, also nicht die Emissionen, die dort anfallen, zu kompensieren, sondern wirklich ein klimaneutrales Produkt herzustellen und damit dann eben auch unseren nächsten Generationen die Möglichkeit geben auf eine ja immer noch schöne, naturvolle Welt. Mhm. Hast du deine Frage beantwortet?
Das heißt, mit dem, dass ihr das so transparent macht, macht ihr euch auch einfach weniger angreifbar, weil ihr sozusagen auch genau zeigt, was ihr macht und was ihr auch noch nicht macht. Also wo es auch vielleicht fehlt noch und bei euch oder auch vielleicht bei anderen Firmen, weil es vielleicht auch noch keine Lösungen für manche Dinge gibt.
Ja, das mit der Angreifbarkeit ist so eine Sache. Ich würde sagen, je mehr man veröffentlicht, desto angreifbarer macht man sich oder kann man sich machen. Viele Unternehmen reporten oder berichten deswegen gar nicht mehr. Das fällt dann unter das Stichwort Greenwashing. Das ist vielleicht weniger geläufig. Sobald du was veröffentlichst, kann irgendwo ein Fehler sein. Und ich glaube, die Welt ist mittlerweile ganz gut drin, die ganzen kleinen Fehler zu entdecken oder zu sagen, hey, ihr habt jetzt ihr habt Klimaziele für eure direkten Emissionen, aber die meisten Emissionen entstehen in eurer indirekten Lieferkette. So, das ist vielleicht auch ziemlich schwach erstmal. Trotzdem sagen wir, hey, das sind unsere Missionen, da sind die Lücken und so wollen wir das füllen. Also für uns ist das System dahinter wichtiger. Wie können wir einen Weg bereiten, wirklich einen Mehrwert zu schaffen? Und es bedeutet auch, über Lücken zu berichten. Mhm. Ja, und also wir machen uns dadurch sicherlich angreifbar, aber ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, zum Glück hier nicht. Und ich selbst bin auch die größte Kritikerin. Also das liegt auch in meiner Natur. Deswegen mache ich den Job.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, oft, wenn Menschen sich im Nachhaltigkeitsbereich engagieren und arbeiten, dann sind sie selber auch sehr streng in diesem, zu sich selber. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil von dem Job ist, dass man da wirklich immer auch darauf schaut, dass man alles richtig macht. Gehen wir nochmal zurück zu den Produkten. Das heißt, wir haben jetzt über gesprochen, wenn man Produkte kaufen möchte, dann kann man eben bei euch nochmal ein bisschen mehr darüber sich informieren. Ihr habt auch dieses Climb Green Siegel. Wenn man jetzt ein Produkt hat, Was gibt's für sagen Pflegetipps für diese persönliche Schutzausrüstung, damit die, also Stichwort Langlebigkeit, damit ich ein Seil irgendwie verwenden kann oder lang meinen Gurt. Also gibt's da irgendwas, was dir einfällt?
Ich würde sagen, das Material gut kennen. Also sprich nur dann austauschen, wenn man auch muss. Aber natürlich sind Kletterprodukte, über die wir hier sprechen, persönliche Schutzausrüstung. Wir kürzen das mit PSA ab. Das macht es schwieriger auf jeden Fall. Das ist nicht nur ein T-Shirt. Ein T-Shirt hat keine lebenssichernde Funktion. Das ist bei Kletterprodukten anders. Sprich, die Ausrüstung gut kennen und in dem Sinn pflegen, dass man vielleicht, wenn das Seil am Ende durch ist, abschneidet, aber den Rest noch weiterverwendet. Das bedeutet nicht, dass ich das gesamte Seil gleich wegschmeißen muss. Ich kann mir auch generell überlegen, also das ordentlich zu verwenden. Sprich, ich verwende einen Seilsack und lege es nicht in den Dreck. Das ist was, was mit Kletterprodukten eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber das ist so gesehen der erste Tipp, den ich geben kann. Schuhe neu besohlen lassen zum Beispiel. Nicht gleich neue kaufen und in den Müll werfen.
Bei euch gibt es ja auch noch die Academy, da gibt es auch irgendwie Informationen, wo man sich genau anschauen kann. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist, dass falls jemand eben in dieses Thema Reparatur oder Pflege eintauchen möchte, wo man sich da bei euch informieren kann.
Also bei uns gibt es kluge Köpfe, die sich genau mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch besser als ich. Und das Material ist auf unserer Homepage zu finden. Da kann man reinschauen und dort wird ganz genau beschrieben, wie man das Seil gut pflegt, wie man die Gurte pflegt, wie man die kontrolliert, ob die noch was taugt.
Super. Ja. Dann meine letzte Frage noch zu der verantwortungsvollen Kletterausrüstung. Es gibt ja im Bekleidungsbereich, kann man ja viel Secondhand auch kaufen. Wie stehst du dazu, dass auch in diesem PSA-Bereich, also persönliche Schutzausrüstung, das was, wo du sagst, ja, das würde ich eben empfehlen, weil wenn es Secondhand ist, dann hat es ein längeres Leben. Oder ist das was, wo du lieber sagst, lass da lieber die Finger davon, weil das nicht, ja, dann nicht mehr sicher ist?
Schwierige Frage für mich. Ich würde lieber beantworten, was wir mit den Produkten machen, wenn sie dann wirklich das Lebensende erreicht haben. Sprich, also ich persönlich kaufe ungern gebrauchte persönliche Schutzausrüstung, weil ich nie weiß, was damit vorher passiert ist. Und auch ein Gurt Mikroschäden irgendwo haben kann, die ich gar nicht als Laie oder Laien beurteilen kann. Viel wichtiger ist für mich jetzt auch noch in meiner Funktion als Edelried, gar nicht unbedingt als Endverbraucherin, ein System zu schaffen, dass wir mit den Produkten am Lebensende was anstellen können. Sprich, ich fände es super wertvoll, wenn wir ein Pfandsystem für Seile einführen könnten. Ich persönlich habe am Anfang, bevor ich hier gearbeitet habe, Seile zu Hause gehabt, die ich nicht mehr gebrauchen konnte und dachte, ja, was jetzt machen damit? So einen Wertstoffhof bringen, wie auch immer. Und ich fände es super cool. Also wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir zumindest neue Seile, wie das Neo 100, aus Seilresten, die bei uns in der Produktion anfallen herstellen können und eben aus einem bestimmten Recyclingverfahren, die dann zum Beispiel Fischernetze, auch Seile und so weiter wieder recyceln und zu einem neuen Seil werden lassen. Und ich fände super, wir würden es schaffen, ein System aufzustellen, wo die Seile, die wir verkaufen, wieder bei uns zurückgeführt werden, die wir dann in den Recyclingprozess einführen, aus dem wir dann wiederum ein neues Seil herstellen können. Und das in Kombination mit in der gesamten Lieferkette werden erneuerbare Energien hergenommen, also Ökostrom gebraucht, um was herzustellen und von mir aus auch kurze Transportwege. Die Seile werden hier in Deutschland hergestellt, made in Germany. Oder genau, auch Transportmittel sind klimaneutral, dann haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Und dann würde ich auch zum Beispiel von Klimaneutralität sprechen, erst dann. Und solche Systeme gibt's nicht. Das ist super logistikaufwendig, aber wir sind gewillt, die zu entwickeln. Und ich denke auch, dass es immer wieder neue Systeme braucht und dass die Systeme, die es früher gab, jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
Cool, das heißt, wir werden auf jeden Fall die nächsten Jahre noch viel von Edelried hören, was da entsteht und was du für Ideen hast. Zum Abschluss vom Podcast würde ich dich gerne noch drei Fragen stellen, die jede und jeder von meinen Gästen bekommt. Die erste Frage ist, was macht dir Hoffnung im Nachhaltigkeitsbereich, wenn du noch Hoffnung hast?
Mir macht Hoffnung, dass ich das Gefühl habe, dass das Thema in der breiten Masse ankommt. Auch wenn ich persönlich mich manchmal hoffnungslos fühle oder denke, boah, was soll meine kleine Entscheidung, was hat die für einen Einfluss auf das Große und Ganze, denke ich, dass immer mehr Menschen umdenken und kleine Entscheidungen treffen, die am Ende zu einer großen Bewegung werden. Ja, das gibt mir Hoffnung.
Danke. Es ist schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Die zweite Frage ist, gibt es irgendein Thema im Bereich nachhaltiger Klettersport, wo du gerne mehr erfahren würdest? Und wenn ja, von wem du das gerne erfahren würdest?
Ich würde sagen, dass es auch da gar nicht auf die Einzelpersonen ankommt, sondern die unterschiedlichen Meinungen. Sprich, wenn ich jetzt mir überlege, mit wem möchte ich sprechen, am liebsten mit so vielen Menschen wie möglich, um die unterschiedlichen Perspektiven auch kennenzulernen. Ich kenne das von mir ganz gut. Ich arbeite und bin relativ schnell im Tunnelblick. Sprich, mich würde super interessieren, was vielleicht ja Ökonomen sagen, wie Wachstum mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Und ich habe da auch ein ganz interessantes Buch kürzlich gelesen von Maya Göppel, und die stellt so alte Systeme gegen neue und gibt auch ein paar Beispiele, wie wir denn jetzt auch ein System neu umdenken können und müssen. Und genau, sowas finde ich dann ganz interessant, genau andere gegensätzliche Perspektiven zu erfahren.
Cool, danke, das notiere ich mir. Ich glaube, wir werden noch verschiedene Meinungen in dem Podcast auf jeden Fall hören. Und als letzte Frage, gibt's noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Geht mehr klettern, seid draußen, seht, was ihr schützen wollt.
Das ist gut, das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke, Jeannie, dass du da warst, und danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal beim Vertical Podcast von Edelbeat.
Well, thanks for listening. If you like our podcast, feel free to subscribe, share an episode with your friends and family, and leave a comment below.